Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Marina Schweizer. Und wir sprechen hier heute über nichts Geringeres als Doping für Deutschland. Das ist der Titel eines aktuellen Buchs und es ist auch ein Ergebnisbericht. Und zwar nicht zum DDR-Dopingsystem, sondern über die westdeutsche Dopingzentrale bis weit in die 2000er hinein. Freiburg. Über 4 Jahrzehnte haben Sportmediziner der Uni Freiburg SpitzensportlerInnen aus mehreren Disziplinen gedopt. Das Ende kam erst 2007 mit den Enthüllungen rund um die Dopingpraxis im Radsportteam Telekom. Es geht um kofferweise Anabolika und um andere Dopingmittel, um Todesfälle unter Sportlern und vor allem eines, den großen Vorwurf des Schweigens. In Freiburg wurden an der Schaltstelle Sportmedizin Spitzensportler und Sportlerinnen für den Kampf der Systeme um Medaillen fit gemacht. Und die große Frage war dabei immer, welches Ausmaß hatte das und wer wusste Bescheid? Die Verbände, auch die Politik. Auch damit beschäftigte sich nach dem Telekom-Skandal eine Freiburger Evaluierungskommission, die im Jahr 2007 ins Leben gerufen wurde und die dann mehrfach drohte, unterzugehen. Interne Streitigkeiten, unvorhersehbare Ereignisse und Steine, die den Aufklärern von außen in den Weg gelegt wurden, sei Dank. Über diese langjährige Arbeit haben die 6 bis zum Rücktritt der Kommission 2016 verbleibenden Mitglieder jetzt ein Buch geschrieben. Doping für Deutschland ist Mitte Mai erschienen und es fasst die Erkenntnisse über die Freiburger Sportmedizin zusammen. Was das für eine heikle Materie ist, das merkt man schon allein an den Berufsbezeichnungen der Autoren, von denen heute 2 hier im Sportgespräch zu Gast sind. Die Kommissionsvorsitzende, die italienische Kriminologin und Mafia-Expertin Letizia Paoli, die an der Universität in Löwen lehrt, und der Sachverständige für Betäubungsmitteluntersuchungen beim LKA Düsseldorf, Helmut Mahler, der als einziges Mitglied der Freiburger Dopingkommission von Anfang bis Ende durchhielt. Herzlich willkommen an Sie beide.
Frau Schweizer, vielen Dank für Ihre Zeit.
Frau Paoli, Sie schreiben in Ihrer Einleitung, Sie mussten mit der Arbeit in der Freiburger Kommission Ihre idealisierte Überschätzung Ihrer zweiten Heimat Deutschland überdenken. Wie hat der Fall Freiburg das geschafft?
Ja, auf mehrere Weisen. Nämlich, also ich hatte großes Respekt, ich habe immer noch großes Respekt für das politische System, das Deutschland seit dem Weltkrieg aufgebaut hat, Bundesrepublik Deutschland meine ich. Aber dann, ich habe schon sehen müssen, dass gewisse Sachen eigentlich in Deutschland laufen wie in meinem Heimatland Italien, also auch in der Bundesrepublik Deutschland. Haben dann öffentlich finanzierte Sportinstitutionen einfach die Sportprinzipien, die medizinische Ethik und die damit verbundenen Sportregeln und staatliche Gesetze nicht eingehalten. Sie haben auch hier in Deutschland dann für lange Zeit die Gesundheit von vielen dann Sportlerinnen und Sportler dann und die Karrierechancen von tausenden anderen Athleten dann den nationalen sportlichen Erfolg geopfert. Auch hier in Deutschland wie in Italien haben dann Universitäten zu lange toleriert, Gurus, also Deutschland, Freiburg, Professor Klümper und Keul, dann einfach mit ihrer medizinischen Expertise dann die Gesundheit von Athletinnen dann einfach missachtet haben. Die Universität haben dann einfach erlaubt, dass diese Sportärzte auch wiederholt gegen die Regeln, so medizinische Ethik, so die wissenschaftliche und finanzielle Integrität einfach verstoßen haben. Und auch in Deutschland wurden dann diese Praxen einfach zu lange toleriert von der Universität Freiburg, aber auch vom organisierten Sport und auch von der Politik.
Also das, was man in Deutschland manchmal lapidar vielleicht italienische mafiöse Verhältnisse nennt, das meinen Sie damit?
Ja, so wie Sie gesagt haben, ich bin eine Mafia-Expertin, so ich würde nicht wirklich von mafiösen Strukturen sprechen. Aber sicher, was ich jetzt mit der Arbeit für die Evaluierungskommission entdeckt habe, hat mich immer wieder an die berüchtigten italienischen Verhältnisse erinnert.
Herr Mahler, Frau Paoli schreibt auch von einem mehr als 10-jährigen Abenteuer mit der Kommission. Auch Sie waren ja über den gesamten Zeitraum dabei. War das Abenteuer dem geschuldet, dass Dopingaufklärung im deutschen Spitzensport ein so heißes Eisen ist?
Nicht nur. Also das Abenteuer hat auch damit zu tun, dass universitäre Strukturen offenbar nicht geeignet sind oder nicht willens sind, tatsächlich echte Aufklärung zu betreiben. Also das war das, was ich im Laufe der Jahre auch erfahren musste und das hat mich auch geprägt.
Ja. Wenn die Universität sich mit Verfehlungen in ihren eigenen Reihen beschäftigen muss.
Genau, es sind nicht nur Verfehlungen in ihren eigenen Reihen, es sind, wie Frau Letizia Paoli richtig gesagt hat, Strukturen, die von ganz oben kamen, also von der Politik, aber auch die Justiz ist damit eingebunden. Und es gibt einen Satz, den ich gesagt habe, ziemlich am Ende, als ich oftmals sehr frustriert zurückgekehrt bin ins LKA. Die einzigen, denen ich in Freiburg Glauben schenke, das sind die Theologen, die Polizisten und den Kinderärzten. Und das ist kein gutes Votum.
Über den Einfluss von möglicherweise Politik und Staatsanwaltschaften sprechen wir auf jeden Fall noch im Laufe dieses Gesprächs, die ja eigentlich auch von Ihnen einbezogen werden sollten in die Aufklärung. Es ist eine komplizierte Geschichte, die Machenschaften in Freiburg und auch die Geschichte der Kommission. Deshalb müssen wir, glaube ich, erst einmal für die Hörerinnen und Hörer über die Ergebnisse sprechen, damit klar wird, um was es wirklich geht. Die Kommission hat viele Akten gewälzt, wenn sie dann zugänglich waren, und im Laufe der Jahre mit fast 100 Zeitzeugen gesprochen. Lassen Sie uns mit den Dimensionen anfangen, Frau Paoli. Was wissen Sie heute darüber, wie viele Kaderathleten waren Patienten oder Kunden in Freiburg?
So ganz genau wissen wir nicht, aber sicher die große Mehrheit der westdeutschen Kaderathleten sind regelmäßig nach Freiburg gegangen. Viele von ihnen mussten gehen, also man spricht davon ungefähr 80%. Also viele von ihnen sind zweimal pro Jahr zu Kaderuntersuchungen gegangen. Einige, mehrere von ihnen wurden auch direkt von Professor Klümper gedopt. Aber sie sind auch alle regelmäßig zu Untersuchungen in der Abteilung Sportmedizin gegangen. Und es ist undenkbar, dass Professor Keul und seine Mitarbeiter nicht gesehen haben, was für eine Wirkung dann anabolischer Gebrauch bei vielen von diesen Athleten und Athletinnen gehabt haben. Und das ist ein Skandal, dass sie nichts unternommen haben.
Wir sprechen über Radsport, Leichtathletik hauptsächlich, oder beziehen Sie die 80% auf den gesamten Kader?
Na, auf dem gesamten Kader. Und letztendlich war auch Professor Keuler für fast ein Vierteljahrhundert dann Chefarzt im Olympiateam. So zumindest während dann der Spiele war er verantwortlich für die Gesundheit der olympischen Athleten und Athletinnen. Und wir haben Zeitzeugen, die sagen, dass er auch die Wirkung von Anabolika gerade bei Frauen, bei Athletinnen gesehen hat. Das war auch nicht zu besehen. Aber er hat keine Initiative unternommen, um die Gesundheit dieser Athletinnen dann zu schützen.
Wir sprechen über die beiden Sportmediziner, die im Mittelpunkt dieses Systems stehen, das Sie zeichnen, Herr Mahler. Da haben wir den angesprochenen Josef Keul, leitender Arzt mehrerer Sportverbände und lange Zeit Chefarzt der deutschen Olympiamannschaft. Er wird in Ihrem Buch als Doyen der westdeutschen Sportmedizin bezeichnet. Was ist denn genau von ihm ausgegangen?
Das ist viel mehr als nur, dass er sich tätig gezeigt hat im Zusammenhang mit dem Doping von Olympiateilnehmern oder von Leistungssportlern. Es ist auch, dass er Forschung betrieben hat, deren offensichtliches Ziel war, die Wirkung und die schädlichen Wirkungen des Dopings zu verharmlosen. Obwohl zu diesem Zeitpunkt, als er diese Forschung betrieben hat, es weltweit so zahlreiche Publikationen zu diesen Erkenntnissen gab, dass sie gerichtsfest in Berlin von mir zitiert werden konnten. Und im Prinzip habe ich in Berlin damals, als es um das DDR-Staatsdoping ging, bei dem großen Verfahren gegen Manfred Ewald und Dr. Manfred Höppner, die ganze Arbeit von Keul ad absurdum geführt, denn das, was ich als Sachverständiger für Betäubungsmitteluntersuchung und Toxikologie in Berlin, damals war ich noch in der Rechtsmedizin, äußern musste als Toxikologe, war die klare Erkenntnis, erstens, dass es sehr, sehr stark wirkt, das Anabolika-Doping insbesondere, und zweitens, dass es sehr viele, zahlreiche und schwerwiegende Nebenwirkungen hat. Nicht nur für Frauen. Damals ging es im Wesentlichen um Frauen, aber bei meinem ersten Gutachten ging es auch um Männer. Und das stand im diametralen Gegensatz zu dem, vielen Publikationen, die Professor Kohl gemacht hat, wonach das eigentlich gar nicht wirklich wirkt, das Testosteron-Doping, und von schädlichen Wirkungen gar nichts erkannt wurde. Das hat mich sehr überrascht und das war auch wahrscheinlich der Grund, weshalb diese Aufarbeitung des DDR-Staatsdopings im Bereich der Forensik so schwer fiel, weil aus Westdeutschland kam ein anderes Signal als das, was die Wissenschaft der ganzen Welt, und zwar schon sehr früh, herausgefunden hat. Und das war sehr verwirrend und verblüffend und man hat es den Vorgängern von mir auch vorgehalten, aber Professor Keul hat doch festgestellt, das ist doch gar nicht so.
Welche Beweise wurden denn für seine aktive Täterschaft gefunden?
Aktive Täterschaft, meinen Sie damit?
Im Sinne auch der Verabreichung, nicht nur Mitwisserschaft und Verharmlosung, wie Sie es jetzt skizziert haben.
Das eine ist ja die Lenkung der Wissenschaft dahin, dass man die Wissenschaft so interpretiert oder dass man wissenschaftliche Projekte so gestaltet, dass es zu Ergebnissen kommt, die gewünscht waren. Das andere ist aktiv dopend. Ich glaube, dass Professor Keul sehr vorsichtig war in diesem Bereich. Wir haben da so eine Art Arbeitsteilung festgestellt.
Also zwischen ihm und Armin Klümper.
Genau, richtig. Professor Keul hat überwiegend die Patienten begutachtet und untersucht, also die Sportler, die nach dem Motto, ist ihre Leber noch gut, verträgt sie das, was sie bekommen? Und Professor Klümper war derjenige hauptsächlich, der dann behandelt hat und auch Rezepte ausgestellt hat.
Armin Klümper, der zweite Strippenzieher, den nennen Sie dann in dem Buch den Top-Doper westdeutschen Sports. Was muss man über ihn wissen, um diese Freiburger Zentrale zu verstehen?
Ja, Professor also, Klümper war wirklich dann für die schmutzige Arbeit verantwortlich. Also er hat dann einfach viele Sportler gedopt und häufig hat er auch wirklich auch unverantwortbaren dann, medizinischen Cocktail dann vorbereitet und dann an Athleten, aber auch an andere dann Patienten gegeben. Professor Klümper hatte dann eine sehr starke diagnostische Intuition, hat sehr viel für die Sportler gegangen, hat sie begleitet, auch beim Training, also, und hat ihnen auch sehr gute Tipps gegeben. Deswegen wurde er auch wirklich geliebt von Sportlern. Er wollte hauptsächlich dann kurzfristig dann sportliche Erfolge so erreichen, ohne dann Andacht, Aufmerksamkeit zu gehen auf die langfristigen Folgen. Deswegen war er sehr beliebt, aber er war wirklich auch unverantwortlich in seinen Praxen und er wurde viel zu lange toleriert von Keul selber, aber auch von der Universität Freiburg und von organisierten Sportsystem. Und dank an der Akten, die die Kommission dann entdeckt hat, können wir jetzt im Fall von Professor Keul wirklich dann systematisches Doping beweisen, im Fall von mindestens einem Sportverband, der Bund vom Deutschen Radfahrer. Und wir haben auch in der Kommissionsarbeit bewiesen, was für ein großes Netz von Fans und Schützer dann Professor Klümper hatte.
Die Mauer des Schweigens über Klümpers Handeln in Sport und Politik ist stabil, schreiben Sie. Lag das oder liegt das an den teils prominenten Patienten und Befürworter?
Ja, nicht nur. Also es liegt auch daran, wie Frau Paoli richtig sagte, Professor Klümper hatte ein sehr feines Gespür für die Diagnostik. Diagnostisch war er sicherlich ein Großmeister, könnte man so sagen. Er hatte die Probleme, die ein Sportler entwickelt hat, sehr schnell erkannt, ohne große Apparatemedizin. Das ist sicherlich sein Verdienst. Und was er dann gemacht hat, er hat natürlich nicht nur Sportler behandelt, die Renommee hatten und natürlich auch dementsprechend auch mit einflussreichen Trainern oder Verbänden verbunden waren, sondern er hat eben auch prominente Personen behandelt, die zu ihm kamen. Und solche Prominenz führt dann natürlich dazu, wenn man jemanden tatsächlich richtig diagnostiziert und ihm dann Medikamente verabreicht, die ihm seine Schmerzen nehmen, dass man dann eine gewisse Protektion dann vielleicht empfindet, die man einem solchen Guru entgegenbringen müsste. Und das wird wahrscheinlich den einen oder anderen mit beeinflusst haben.
Die Klümper-Akten, die sind gerade schon angesprochen worden, die waren ein, ja, vielleicht Kuriosum in ihrer Kommissionsgeschichte. Erst verschollen, Frau Paoli hat, ich glaube, 2012 zum ersten Mal bei der Staatsanwaltschaft danach gefragt. Und bis 2014 waren diese 60 Ordner, also wirklich meterlange Akten, verschollen und wurden dann in einer Außenstelle irgendwann gefunden. Ein Kuriosum, an das ich mich auch als Journalistin sehr genau erinnere. Frau Paoli, was konkret haben denn diese Klümperakten, die so lange außen vor waren, belegt?
Ja, sie haben zuerst belegt, dass Klümper dann mindestens in einem ganzen Sportverband, also der Bund Deutscher Radfahrer, dann systematisches Doping organisiert hatte. Und dann, sie haben diese Akten haben dann eben bewiesen, wie viel Schutz dann Professor Klümper für Jahrzehnte genossen hat. Sie haben zum Beispiel bewiesen, dass schon in den 80er Jahren so ein Team von Ermittlern Professor Klümper wegen Körperverletzung dann untersuchen wollte, aber dann, dass diese Untersuchung gestoppt wurde von der Freiburger Staatsanwaltschaft und insbesondere dann von der damaligen leitenden Oberstaatsanwalt Jordan. Jordan wollte sogar dann die Untersuchung für Abrechnungsbetrug einstellen. Und nur weil der leitende Oberstaatsanwalt Karlsruhe, Herr Bauer, sich einmischte, wurde dann diese Untersuchung letztendlich nicht gestoppt. Aber dann auch in diesem Fall wurde dann Klümper nur so eine leichte Geldstrafe verurteilt und er konnte einfach weitermachen und auch weiter dopen. Und nun nach der zweiten Verurteilung 1997, dann distanzierte sich die meisten Verbände von Klümper ab.
Es gab ja Hinweise auch auf seine Praktiken. Warum wurde so lange nichts gegen ihn unternommen?
Ja, weil, wie Herr Mahler gesagt hat, Klümper, viele dann Fans und viele dann Verbündeten dann in organisierten Sport, aber auch zwischen seinen prominenten Patienten hatte. Aber unserer Meinung nach gibt es auch einen anderen fundamentelleren, essentielleren Faktor, nämlich, dass die Politik in Deutschland und anderswo noch besessen ist nach Medaillen. Also sie wollen dann Medaillen dann auf jeden Preis, sicher dann vor der Wiedervereinigung, aber auch danach. Also wir fangen das Buch an mit einem Zitat von Thomas de Maizière, also der damalige Innenminister. Und er, de Maizière, auch 2015 sagte, wir müssen eigentlich nach der Tradition in beiden Deutschstaaten und nach unserer Wirtschaftskraft, mit der wir den Spitzensport fördern, mindestens ein Drittel mehr Medaillen bekommen, vielleicht mehr. Also das ist Ende Zitat. Und diese Einstellung prägt noch den organisierten Sport. Die öffentliche Forderung des Sports ist noch verbunden so an gewisse Ziele, so im Sinne von Anzahl Medaillen, die man erreichen will. Und das ist meiner Meinung nach fundamental falsch. Also die Politik sollte dann einfach im Gegensatz also die öffentliche Forderung dann abhängig machen von einem strenges Anti-Doping-Engagement und die Einhaltung aller Sportregeln, so der medizinischen Ethik und ja selbstverständlich auch von allen Gesetzen. Und eigentlich will die Politik nicht sehen, dass sie dann einfach viel mehr Einfluss haben können, weil gerade der Elitesport ist abhängig von öffentlichen Mitteln, öffentlicher Finanzierung. Und deswegen könnten die Politiker dann einfach die Linie so im organisierten Sport viel deutlicher setzen. Und das haben sie nicht machen wollen. Sie wollen immer noch das nicht machen wollen.
Natürlich würden jetzt Vertreter aus dem Sport oder auch der Sportpolitik in Deutschland sagen, wenn wir mal im heutigen Mindset sind der Menschen, die jetzt heutzutage nicht zu Freiburger Zeiten da in Verantwortung sind, dass Deutschland sich oft als Vorreiter in Sachen Dopingbekämpfung sieht, dass es ein Anti-Doping-Gesetz inzwischen in Deutschland gibt und dass es ja auch ein Forschungsprojekt gab zur Aufarbeitung deutscher Doping-Vergangenheit, Herr Mahler. Sie sehen trotzdem da ein systematisches Versagen beim Hinschauen?
Das ist gewolltes, systematisches Versagen. Das ist nicht einfach nur eine Entwicklung hin zum Guten, sondern es gibt eben noch das beharrende Alte. Der Sport ist auch ein Ersatz für Auseinandersetzungen zwischen Systemen, auch politischen Systemen. Das war es natürlich und ohne Zweifel, das wird jeder verstehen, zwischen der DDR und dem westdeutschen Sport. Der Sport spielte in der DDR eine sehr, sehr große Rolle und er spielt heute auch in Nationen, die nationalistisch denken, eine große Rolle. Und ich glaube, einer der großen Fehler des Westens, der Demokratien, ist es, sich auf dieses Spiel einzulassen. Sport soll Spaß machen, soll der Volksgesundheit dienen, soll dafür sorgen, dass wir erkennen, wie wir Menschen therapieren, die bestimmte Krankheiten überstanden haben oder bestimmte Defizite haben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Sportmedizin an sich. Die wird ja auch zum Teil wahrgenommen. Und der Sport selbst dient natürlich immer einer gewissen Auseinandersetzung, also auch einer Auseinandersetzung im Politischen. Und das ist geblieben. Das hat sich jetzt nicht wirklich groß geändert. Der Fehler ist dann, wenn es so, wie es stattgefunden hat, ein nationales Anliegen ist, und das ist es gewesen, ist es heute noch, dann spielt natürlich in dem Bereich des Sports die Politik eine sehr, sehr wichtige und lenkende Rolle. Und da ist sehr viel Macht im Spiel und eine Universität darf sich dieser Macht nicht unterwerfen, auf gar keinen Fall. Das ist aber in der ganzen Zeit geschehen, auch noch in der Zeit, in der die Kommission tätig war.
Frau Paoli, Sie wollten was dazu sagen.
Ich teile sicher die Meinung von Herrn Mahler. Ich wollte einfach dazu sagen, dass die Dinge eigentlich laufen schon beim Internationalen Olympischen Komitee falsch, weil das Motto von IOC, von Internationalen Olympischen Komitee, ist Altius, Citius, Fortius, schneller, höher, stärker, seit kurzem auch gemeinsam. Aber dieses Motto steht dann für ein einseitig leistungsorientiertes Verständnis von sportlicher Tätigkeit. So, das Internationale Olympische Komitee selbst ist damit ein Haupttreiber der verbotenen leistungssteigernden Maßnahmen. Sie denken nur an den Sport, an die Maximierung der Leistung. Und eigentlich gibt es nicht voldoende genug Aufmerksamkeit für die Art und Weise, wie diese Leistung dann einfach erreicht werden sollte. Und diese Philosophie dann einfach beeinflussen auch die Arbeit der nationalen Sportverbände und die nationale Politik. Sie sehen immer noch dann die möglichst erfolgreiche Teilnahme an Olympischen Spielen als ein legitim deklariertes Ziel zur finanziellen Unterstützung des Sportes. Und Sie denken nicht an die Umstände, an den Druck, die Sie dann an Ihre Athleten und Athletinnen dann weitergeben.
Aber wenn Sie jetzt sagen, dass das IOC da praktisch aktiv, also das schwingt jetzt so mit, als ob das IOC da aktiv wegschaut, dann würde ja das IOC sagen, also Moment mal, wir haben ja immerhin hier eine Welt-Anti-Doping-Agentur, wir haben Dopingkontrollen im Training, bei Wettkämpfen und es gab auch Strafen, zum Beispiel die komplette Verbandsstrafe in Richtung Russland. Was würden Sie darauf sagen, wenn Sie das auf das Heute und das Hier und Jetzt und das institutionell Verankerte beziehen?
Ja, ich denke, dass nur die Dopingkontrolle nicht genug sind. Also ich denke, dass man sollte viel mehr einsetzen auf Prävention, wie unsere Kollegen, also liebe Freunde, der jüngst verstorbene Professor Gerhard Treuland dann immer wieder gesagt hat, man sollte dann viel mehr dann auf Prävention und Erziehung der jungen Sportler einsetzen. Und man sollte da auch bereit sein, auch auf nationalen Ebene dann einfach die Finanzierung zu kürzen. Also der Sportverbände, die dann einfach die Anti-Doping-Maßnahmen nicht respektieren können. Das ist zum Beispiel passiert in Finnland nach dem Lahti-Skandal von 2001. In diesem Fall wurde dann einfach die Mittel für die Skiverband gekürzt. Und man sollte dann einfach systematisch. Ja, von der Politik, vom Ministerium, vom finnischen Sportministerium. Und man sollte das gleich auch hier tun, sodass die Verbände wirklich unter Druck gesetzt wurden. Also, und dass es deutlich die Botschaft kommt, dass wie man etwas erreicht, ist wichtiger als das Ziel an sich.
Herr Mahler, wir haben schon drüber gesprochen, dass es gerade, was den Fall Freiburg anging, ja auch Kräfte gab, die eben Aufklärung verhindern wollten. Sie haben vorhin mal eine Oberstaatsanwaltschaft erwähnt. Sie haben auch die Uni Freiburg erwähnt, die da aus Ihrer Sicht auch eher ein Gegenspieler war. Welchen Grund gibt es denn heute zu der Annahme, dass es immer noch so laufen könnte in einer solchen Institution, dass es eben keine Kontrolle gibt? Es gibt ja auch heute schon den Gedanken, dass man genau hinschaut, dass es eben keine dopingnahe Forschung gibt, wenn gleichzeitig Sportlerinnen und Sportler medizinisch betreut werden zum Beispiel. Also gäbe es die Möglichkeit wirklich, dass das heute noch mal so laufen könnte in Deutschland?
Ich kann das deshalb nicht ausschließen, weil es ja nicht aufgeklärt ist. Also das Buch soll schon dazu dienen, beizutragen zur Aufklärung, aber eine wahrhaftige Aufklärung, eine Aufklärung in einem vollständigen Sinne, konnten wir nicht leisten, weil man von Anfang an Und das ist von dem Rektorat, also von der Führung der Universität Freiburg aus geschehen, unseren Arbeitsauftrag dementsprechend gekürzt hat oder versucht hat, uns auf Dinge zu reduzieren, die Keul angehen, weil man wahrscheinlich davon auch ausging, dass man bei Klümper unter Umständen sehr viel mehr Konkretes finden wird. Und das ist mit einer, sagen wir mal, wenn man die Akten hat, sehr viel leichteren Arbeit verbunden gewesen, als diese Strukturen aufzuklären, die Keul in dieser Art und Weise geschützt haben. Ich schließe das deshalb nicht aus, dass es so etwas noch einmal gibt im westdeutschen und im deutschen System oder auch im internationalen System, wenn nicht aufgeklärt wird, wie hat es denn tatsächlich stattgefunden, welche Kräfte waren denn aktiv, wer hat was beeinflusst und gesteuert. Wo sitzen die Architekten dieses Systems? Beim DDR-System wissen wir das. Aufgrund der Akten, die dann tatsächlich politisch gewollt auch aufgearbeitet wurden.
Es war ein schriftlich formulierter Staatsplan sozusagen.
Richtig, genau. Da wissen wir das und vom westdeutschen System und insbesondere von dem System, wie es eben etabliert war im westdeutschen Sport. Es geht hier nicht nur um Keul, Klümper und Freiburg, aber insbesondere darum wissen wir es nicht so in einem umfassenden Sinne. Und ich kann natürlich nicht sagen, wie kann ich etwas verhindern in der Zukunft, wenn ich nicht weiß, wie ist es in der Vergangenheit dazu gekommen.
An wen geht denn Ihre Aufforderung jetzt? An die Landespolitik, da nochmal möglicherweise einen Untersuchungsausschuss einzurichten oder an wen geht das?
Also in allererster Linie geht es an die Universität Freiburg. Es geht um Strukturen, die Unsägliches zustande gebracht haben und die sich als hinderlich erwiesen haben bei einer echten Aufklärung. Und diese Strukturen, die sind meines Wissens nicht wirklich geändert worden. Das heißt, es geht darum, wenn ich diese Strukturen kenne, wenn ich weiß, wo waren die Protektionen, wo wurde verhindert, dass es eine umfassende Aufklärung gibt, dann muss ich an diese Strukturen heran. Und ich glaube, es geht um die Organisation einer Universität.
Ja, der damalige Rektor, Professor Schiewer, hat immer wieder versprochen, eine Forschungsstelle dann zu Sportmedizin und Doping dann einzurichten. Und doch wurde diese Forschungsstelle noch nicht eingerichtet. Also, und wir wissen viele Sachen noch nicht. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie viel Geld von der Bundesregierung, von Landesregierung nach Freiburg zum Institut, zum Abteilung für Sportmedizin ist eingeflossen. So, es gibt viele Sachen, die wir noch nicht wissen. Und die wir wissen sollten, die Öffentlichkeit wissen sollte.
Ja, Sie sind ja auch in der Tat, das haben Sie auch so formuliert, einige Antworten schuldig geblieben. Ihrer Kommission wurde teilweise ja auch Chaos vorgeworfen oder dass man sich verzettelt hat. Ihr Fazit liest sich aber schon eher wie eine Gesamtabrechnung mit vielen Schuldigen. Außer Ihnen, Frau Paoli, also andere machten Fehler und Sie mussten eher nur viel ertragen, frage ich jetzt mal so formuliert als Vorwurf.
Nee, wir haben auch Fehler gemacht. Es gibt keine Zweifel und ich glaube, wir geben auch diese Fehler zu im Buch. Nämlich, so sicher ein Fehler war, meine Entscheidung dann zu warten. Ich wollte einen Endbericht veröffentlichen und es wäre sicher besser gewesen, dann peu à peu die Gutachten zu veröffentlichen, auch um an der Universität und an der Öffentlichkeit den Beweis zu geben, dass wir dann gute Arbeit geleistet haben. Und das war sicher ein wichtiger strategischer Fehler, den ich gemacht habe.
Aber diesen Fehler, das, wenn ich einwerfen darf, den haben wir gemeinsam gemacht. Wir haben darüber entschieden, weil es eben auch einen Grund dafür gab, abzuwarten. Wenn Sie eine Ermittlung führen, wenn Sie Antworten haben wollen zu Fragen, dann dürfen Sie nicht alles, was Sie schon vorher erfahren haben, nennen. Dann ist es für den Beweiswert dessen, was Sie von verschiedenen Zeugen, wir haben ja sehr viele Zeugen befragt, von verschiedenen Zeugen unisono erfahren haben, ist es natürlich nutzlos, wenn es schon bekannt wurde, was ein Zeuge A gesagt hat und Sie hören dann irgendwann mal den Zeugen K oder L oder M, dann sagt man natürlich zu Recht, ja gut, aber der weiß ja, was A gesagt hat, er bestätigt das. Wenn aber zwei Zeugen unabhängig voneinander dasselbe sagen, dann weiß man, das muss einen sehr hohen Wahrheitswert haben oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit für den Wahrheitswert sehr hoch. Und das sind tatsächlich Gründe, die uns dazu bewogen haben. Es war eine Abwägung. Also wir haben das nicht, dass die Frau Paoli das ganz alleine entschieden hätte. Es gab sehr gute Gründe zu warten. Aber in dieser Form und mit dieser Struktur, mit der wir umgegangen sind, mit der Universität, von der wir geglaubt haben, dass sie tatsächlich alleine der Wahrheit verpflichtend handeln wird, konnte das tatsächlich nicht funktionieren. Und das sage ich mir, das ist eine gewisse Blauäugigkeit gewesen hinsichtlich der universitären Strukturen, die dann später zu einer großen Ernüchterung geführt hat. Und das war ein kardinaler Fehler, auf jeden Fall.
Doping für Deutschland, die Evaluierungskommission Freiburger Sportmedizin, Geschichte, Ergebnisse und sportpolitische Forderungen. Dieses Buch ist im Transkriptverlag erschienen und darüber haben wir im Sportgespräch gesprochen mit der Leiterin der Freiburger Evaluierungskommission, Letizia Paoli, und mit dem langjährigen Kommissionsmitglied Helmut Mahler. Danke an Sie beide. Mein Name ist Marina Schweitzer. Das war das Sportgespräch.